Hey Lars, wie ist die Lage?
Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Partner in dieser Woche sind die Asklepios-Kliniken Hamburg. Mehr als 50.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur dank des beherzten Eingreifens von Ersthelfern haben die Betroffenen eine Chance zu überleben. Kennen Sie einen Lebensretter oder sind Sie vielleicht selbst einer? Dann bewerben Sie sich für den Asklepios Lebensretterpreis. Die Asklepios Kliniken Hamburg zeichnen auch in diesem Jahr Menschen aus, die andere erfolgreich reanimiert haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich die Landeschefin der Grünen in Hamburg, Mariam Blumenthal. Ahoi Mariam.
Ahoi Lars.
Liebe Mariam, der Senat und die Bürgerschaft sind aktuell in der Sommerpause. Heißt das für dich, dass du jetzt einen Korb nach dem nächsten wirfst und du den ganzen Sommer über auf dem Basketballcourt bist?
Ha, schön wär's. Also zum einen ist das ja bei dem Hamburger Schiedwetter kaum möglich, die ganzen Körbe in Hamburg irgendwie zu besuchen draußen. Und zum anderen ist es ja nicht so, dass wir in der Sommerpause wirklich gar nicht arbeiten, sondern es sind einfach weniger Präsenztermine und Präsenzveranstaltungen, an denen wir teilnehmen. Aber die Arbeit hört ja nicht auf. Das heißt, das Weltgeschehen, das Hamburggeschehen stoppt ja nicht und pausiert ja nicht, sondern es geht weiter und es bietet eben auch die Möglichkeit, Dinge auch wirklich mal tiefergehend vorzubereiten für nach der Sommerpause. Und die Zeit nutze ich dafür auch. Aber es ist nicht so, dass ich gar nicht Basketball spiele, sondern natürlich gibt's hier und da auch mal ein paar Körbe, die geworfen werden.
Jetzt bist du ja auch noch Mutter. Das heißt, du kannst ja nicht einfach nur alleine losziehen und Basketball spielen. Spielst du dann schon mit deinen Kindern oder habt ihr noch so eine, so eine Damenrunde sozusagen, wo du dich immer mal wieder triffst, so kneipenmäßig?
Nee, beides. Also zum einen ist das nicht so eine Damenrunde kneipenmäßig, sondern ich spiele ja wirklich fest auch in einem Verein. Wir trainieren regulär weiter, montags und mittwochs, immer abends.
Ja.
Und das ist irgendwie ganz cool, weil Bürgerschaftssitzungen sind nicht und Fraktionssitzungen auch nicht. Das heißt, ich kann jetzt montags und mittwochs, weil ich nicht im Urlaub bin, auch wirklich regelmäßig zum Training. Und zum anderen, klar, also meine Kinder spielen schon beide also alle drei schon Basketball. Die Großen schon auch wirklich ernsthaft im Verein und wirklich mit viel Training in der Woche. Der Große war gerade mit dem Hamburger Auswahlkader in Eckernförde beim Sommercamp und ist Samstag wiedergekommen. Der ist total im Basketball-Hype überhaupt sowieso. Es dreht sich alles nur um Basketball. Und der Mittlere steuert da auch gerade drauf zu und ist da auch Feuer und Flamme. Und der Vierjährige hat auch angefangen vor 2-3 Monaten. Das ist ganz süß, aber es ist noch nicht wirklich Basketball.
Okay. Wie siehst du denn gerade so den Stand der Dinge beim Frauenbasketball? Frauenfußball erlebt ja gerade einen Höhepunkt nach dem nächsten, jetzt nicht nur durch die Frauen-WM, sondern insgesamt hat man das Gefühl, dass er jetzt auch in der Ernsthaftigkeit angekommen ist. Früher noch etwas belächelt, jetzt aber tatsächlich ja auch von den Medien sehr ernsthaft aufgegriffen. Ist wirklich eine wunderbare Entwicklung. Wie ist das mit Basketball? Bei den Frauen?
Beim Basketball würde ich sagen, das ist im Kommen. Also wir haben jetzt gerade ja die internationalen Spiele, EM-Spiele und so weiter ja auch gesehen oder im Fernsehen ja auch sehen können. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, es ist wie auch im Fußball, trotzdem auch im Basketball so, dass der Frauensport sich da erstmal reinkämpfen muss noch weiter und das wirklich noch eine Menge Arbeit bedeutet. Es ist tatsächlich so, dass auch bei wirklich großen Finalspielen die Hallen einfach leer sind. Und wenn man sich die zum Beispiel über Magenta Sport oder so die Spiele anguckt, dann ist es wirklich ein technisch super schöner Sport, super schöner Basketball, den die Frauen da spielen. Aber es ist wirklich auf der anderen Seite einfach wahnsinnig traurig, wenn man sieht, dass die Ränge so unfassbar leer sind und es offenbar europaweit auch nicht so ein großes Interesse daran gibt. Aber das Problem haben wir ja nicht nur bei Basketball, sondern eben auch in vielen, vielen Sportarten. Und beim Fußball ändert sich das gerade zum Glück ein Stück weit. Und ich gehe davon aus oder hoffe, dass das auch überschwappt auf andere Sportarten.
Viel schlimmer ist ja die Situation beim Frauenfußball, Frauenbasketball, beziehungsweise für alle im Iran. Zuletzt sind die Qualifikationsspiele zur WM abgesagt worden. Das heißt, der Iran ist nicht bei der WM mit dabei. Wie sieht's denn da für dich gerade auch innerlich aus? Ich habe so das Gefühl, es ist eine ganze Menge ja passiert, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres auch an Protesten hier in Hamburg. Gefühlt passiert da gerade nichts mehr.
Ja, und das ist sehr bezeichnend, dass das auch so dein Gefühl ist, weil es tatsächlich gefühlt vielen Menschen so geht, dass sie das Gefühl haben, eben, dass nicht wirklich viel passiert, aber es passiert so unheimlich viel noch im Iran. Die Menschen protestieren wirklich einfach durchgehend weiter. Es sind inzwischen mehr als 300 Tage vergangen nach dem Mord an Jina Mahsa Amini. Und die Regierung geht auch weiter sehr hart gegen die Bevölkerung vor. Mittlerweile sind über 22.000 Menschen offiziell inhaftiert, mindestens 500 bei Protesten gestorben. Es gab knapp 400 offizielle Hinrichtungen. Es sind sehr, sehr, sehr viele Menschen einfach verschwunden, wurden gefoltert, misshandelt und so weiter. Und der Protest hat sich einfach auch in der Sichtbarkeit verändert. Also die Menschen im Iran protestieren im Alltag. Der hat sich so verwoben mit dem Alltag der Menschen. Die Frauen tragen in Großstädten seltener das Kopftuch, was für uns hier, ach so, ja, dann tragen sie halt so weniger das Kopftuch. Aber das bedeutet wirklich sehr, sehr viel im Iran. Man riskiert im Grunde als Frau wirklich das eigene Leben, wenn man ohne Kopftuch rausgeht. Und das sind alles Bilder, die uns trotzdem nach wie vor erreichen. Und genauso wie eben auch die massiven Inhaftierungen nach wie vor und Folterungen und so weiter. Und es ist mühsam, es ist wirklich schwierig, es ist sehr, sehr schleppend, diese Aufmerksamkeit auch international weiter aufrechtzuerhalten. Das empfinden, glaube ich, sehr viele im Moment so. Und trotzdem jährt sich ja der Todestag von Jina Mahsa Amini im September. Und ich bin davon überzeugt, dass das uns allen international auch nochmal ein Push geben wird.
Es gibt ja eine sehr große Landesgruppe von Iranerinnen und Iranern hier in Hamburg. Aber hast du das Gefühl, dass die hier in Deutschland leben, einfach zu viel mit sich selber beschäftigt sind, weil hier auch in Deutschland einfach sehr viele Themen unterwegs sind? Oder woran liegt das, dass das Interesse irgendwie abgehebt ist? Was ja wirklich furchtbar ist, weil wir wissen alle, wenn der Westen da nicht mehr drauf guckt, dann wird die Regierung wieder machen, was sie will. Und das bedeutet wahrscheinlich auch ganz viel Hinrichtungen, noch mehr Haftstrafen und so weiter. Die Sittenpolizei kontrolliert jetzt wieder die Kopftuchpflicht und patrouilliert. Also das ist eine ziemlich schwierige Situation da.
Ja, und trotzdem hat aber der unbedingte Wille auch der Menschen hier zum Beispiel bei uns in Hamburg nicht nachgelassen, die Iran-Revolution zu unterstützen. Es ist nur so, dass es einfach im Alltag mit allen Verpflichtungen, die man hat, schwierig ist, dieses Level aufrechtzuerhalten, was in den ersten Monaten einfach alle mitgetragen haben. Die Menschen gehen weiterhin zur Arbeit, sie haben ihre familiären Verpflichtungen, der Alltag läuft ja im Grunde weiter. Und trotzdem hat sich auch in Hamburg und deutschlandweit und weltweit für die Menschen aus der Diaspora die Revolutionsbewegung in den Alltag integriert. Also es gibt nach wie vor auch Proteste und Demonstrationen. Zum Beispiel gab es letzten Samstag in vielen deutschen Städten, unter anderem eben auch bei uns in Hamburg, eine etwas größere Demonstration wieder. Und es stehen auch weitere an in den nächsten Wochen. Die Iranerinnen und Iraner sind weiterhin sehr davon überzeugt, dass es diese Aufmerksamkeit auch von uns hier braucht. Und nach wie vor ist auch der Wunsch im Übrigen groß, dass sich Nicht-Iranerinnen an die Seite der Iranerinnen hier auch in Hamburg stellen und mit uns gemeinsam weiterhin für diese Aufmerksamkeit sorgen.
Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat auch CDU-Bundeschef Friedrich Merz mal wieder. In einem spektakulären Interview ließ er die Möglichkeit erkennen, mit der AfD zu kooperieren. Er redet sich zwar raus, dass es nur über die gesetzgebenden Organe geht, mit der, wo er nicht kooperieren will. Aber beispielsweise die Bezirksversammlungen sind ziemlich hier auf Zinne und er hat auch relativ viel Gegenwind sogar aus den eigenen Reihen bekommen. Wie war denn dein Gefühl, als du diese Sätze gehört hast?
Ja, also aufmerksam bin ich darauf, also als erstes über Twitter geworden, weil es da ja eine Riesenwelle diesbezüglich gab. Und dann habe ich mir das Sommerinterview erstmal angeguckt und habe gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Ich muss sagen, aus dem Mund von Friedrich Merz hat mich das nicht überrascht. Ich glaube, so geht es sehr vielen. Was ich sehr gut finde, ist, dass sich viele Menschen aus der CDU auch aus dem Bundestag, ganze Landesverbände ganz klar Stellung bezogen haben und eine Gegenposition eingenommen haben und sich distanziert haben von dem Weg, den Merz den kommunalpolitischen Akteuren aufgezeichnet hat. Es ist ja im Grunde auch Quatsch zu sagen, also ich habe jetzt ich hatte gesehen, dass er dann einige Stunden später, ich glaube am nächsten Tag, dann mit verschiedenen Tweets auch rausgegangen ist und Statements. Er würde sich ja nur auf kommunale Politik beziehen, keine gesetzgebenden Körperschaften, da soll es auf gar keinen Fall eine Zusammenarbeit geben. Das ist doch Quatsch, weil das normalisiert doch trotzdem die Zusammenarbeit mit Rechten. Das macht sie doch extrem salonfähig, wenn wir anfangen, in den kommunalpolitischen Parlamenten mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und der Weg zur Zusammenarbeit in gesetzgebenden Parlamenten ist dann ja auch nicht mehr so weit weg. Und das ist etwas, was viele aus der CDU ja genauso sehen und ganz klar sagen, es gibt diese rote Linie, die überschreiten wir auf gar keinen Fall, auch nicht der um des Machtes willen und die Mauer wird aufrechterhalten von uns Demokratinnen und ja, das freut mich sehr. Und auf der anderen Seite ist es, ja, macht es nicht Angst, das ist nicht das richtige Wort, aber auch nicht fassungslos, weil ich bin gar nicht so fassungslos, aber es lässt einen doch schon nachdenklich zurück, was das eigentlich bedeutet, wenn der Vorsitzende einer Partei wie die CDU solche Wege öffnet für seine Partei oder zu öffnen versucht.
Stundenlang könnte man darüber noch diskutieren, aber möglicherweise ist ja auch des einzelnen Wortes nicht wert, denn hier geht es wahrscheinlich viel weniger um Vernunft, sondern nur um reines Machtkalkül. Und das ist zunehmend enttäuschend, was da einige Leute von sich geben. Wir könnten meinen, wir hätten unsere Kategorie.
Nice. Oder Scheiß.
Schon beantwortet. Du hast sicherlich aber noch etwas anderes, was du gut oder schlecht findest, was dir in den letzten Tagen aufgefallen ist. Erzähl mal.
Also für die Kategorie Scheiß würde ich sagen, toppt im Moment Friedrich Merz tatsächlich kaum etwas. Ein bisschen persönlich Scheiß finde ich, dass ich beim CSD in Hamburg nicht dabei sein kann Anfang August, weil ich dann nicht in Hamburg bin. Das ist so mein persönlicher Scheiß. Aber politisch ist es absolut die Aussagen von Friedrich Merz im Sommerinterview. Aber mein Nice, da muss ich sagen, da hat mich ja zum Lächeln gebracht in den letzten Tagen der Aufschlag unserer zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank, die ja auch ja für die Bezirke zuständig ist, mit ihrer kreativen Personalgewinnung im Bereich der Trauungen in Hamburg. Mit ihrem Aufschlag sorgt sie dafür, dass mehr Menschen in Hamburg die Ehe eingehen können, weil eine Ehe nicht am Personalmangel scheitern sollte oder die Terminfindung sozusagen zur Eheschließung. Und es soll demnächst ja möglich sein, dass interessierte Mitarbeiterinnen der Verwaltung Schulungen besuchen oder Schulungen wahrnehmen, um dann auch Menschen in Hamburg trauen zu können. Das finde ich super, das ist total bürgerfreundlich und liebesfreundlich und ehefreundlich und ich bin ja selber schon lange verheiratet, aber wäre ich es nicht, dann würde ich mich auf jeden Fall von der zweiten Bürgermeisterin trauen lassen wollen, weil sie nämlich ja übrigens auch die Schulung besuchen will.
Sehr gut. Es hat mal wieder viel Freude bereitet, auch wenn wir sehr ernste Themen hatten. Ich wünsche dir vor allen Dingen jetzt erstmal einen schönen Urlaub, beste Erholung und dann wieder eine ruhige Hand in den politischen Aufgaben, die du zu lösen hast. Herzlichen Dank und Ahoi.
Ahoi, danke dir.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.